Hallo und herzlich willkommen bei Wie oben, so unten, Astrotalk mit B. Marvelous. Ich bin Merve und dein karmischer und kosmischer Guide. Ich gucke nicht nur auf die Zukunft, sondern vor allem auf die Vergangenheit, denn die Vergangenheit bestimmt dein Heute und Morgen. Bevor du den Deep Dive in die Episode machst, habe ich eine kleine Bitte. Und zwar, lass mir gerne ein Sternchen da, gib eine Rezension ab und teile gerne den Podcast auf Social Media. Dankeschön! Das sorgt für gutes Karma. Ich gebe es zu. Die Zeit, diese Kostbarkeit, diese Unwiderruflichkeit, diese Unkäuflichkeit der Zeit ist mir noch nie so bewusst gewesen wie heute, wie jetzt. Nach all diesen Jahren, ich bin jetzt 36 und jetzt in diesem Leben, in dieser Phase, in diesem Moment, ist für mich Zeit das, was das Kostbarste ist. Und wenn ich das jetzt mit diesem Zustand mit meiner Teenagerzeit oder mit meinen 20ern vergleiche, liegen Welten dazwischen. Und herzlich willkommen in diese Podcast-Folge von Agonie zu Metanoia. Ich habe das jetzt nicht natürlich wieder per Zufall so betitelt, sondern es hat einen ganz gewissen Grund. Und du weißt ja, immer wenn ich da wirklich im Flow bin und wirklich etwas zu sagen habe oder mich da wieder etwas von meiner Seele untersprechen möchte, dann nehme ich auch diese Podcast-Folgen auf. Und diese Folgen entstehen immer wirklich aus Herzen. Die sind niemals wirklich vorausgeplant, sondern entstehen in dem Moment, wo ich wirklich bereit bin und wirklich von Herzen sprechen kann über die Themen, die gerade in mir sehr intensiv sind. Und das möchte ich mit dir teilen. Und in letzter Zeit ist mir eben dieser Zeitfaktor, weil, mein Gott, meine Arbeit beschäftigt sich mit der Zeit, ne, mit der Zeitqualität. Ich fühle mich manchmal wie Sailor Pluto. Sailor Plutos Geschichte aus Sailor Moon, ne, wenn Millennials, die kennen das wahrscheinlich. Im Anime hat man die Sailor Pluto Kriegerin nicht so oft wirklich gesehen, aber wenn man sich das Manga liest, dann weiß man, dass Sailor Pluto sehr einsam war und Sailor Pluto damit beauftragt war, Raum und Zeit zu bewachen. Und sie war damit beschäftigt, wirklich dieses Portal zu bewachen und durfte sich auch nirgendwo hinbewegen. Und ich möchte jetzt nicht spoilern, wenn jemand sich Sailor Moon anschauen möchte oder das Manga dazu lesen möchte, aber ich habe manchmal auch so das Gefühl, ich habe so einen Schlüssel in der Hand und ich weiß auch genau deswegen aktuell so gut wie nie zuvor, wie wirklich kostbar, ne, ich kann das nicht anders beschreiben, wie kostbar unsere Zeit ist. Und es schmerzt in meinem Herzen wirklich, wenn ich da zurückdenke an meine Teenagerzeit. Also als ich ein Kind war, da war es, wir hatten sehr viele Probleme, ne, zu Hause. Wir hatten zu Hause sehr viele Challenges, sehr viele Probleme, unterschiedlichste Probleme. Und als ältestes Kind in einer Migrantenfamilie habe ich da immer mitmachen müssen. Also das war natürlich egal, wie es meiner Psyche ging und meine Eltern konnten und wussten es auch damals nicht anders, weil sie waren ja auch sozusagen Laien als Eltern, ne, mit dem ersten Kind und in einem fremden Land, wo sie halt ihre eigenen Struggles hatten, was natürlich manche Dinge sicherlich nicht entschuldigt, aber die sicherlich auch wichtig waren, wenn ich das jetzt Ganze betrachte, die mich zu meinem Mondknoten im Widder im sechsten Haus eigentlich führen sollten und mir diese ersten Bausteine liefern sollten. Und ja, das waren keine einfachen Zeiten, aber das waren trotzdem sehr schöne Zeiten für mich als Kind und besonders diese Zeiten, die ich vor dem Fernseher verbracht habe mit meinen Animes, die wirklich bei mir immer unter die Haut gingen. Also das Visuelle, die Musik und was da für Stories eben dargestellt wurden, die gingen bei mir immer unter die Haut und ich bin dadurch immer in ganz andere Welten eingetaucht und das war sozusagen auch meine Strategie, wie ich damals mit diesen alltäglichen Problemen, mit dieser Knappheit von Ressourcen ständig, wie meine Eltern gestruggelt haben, mich da wirklich dahin gerettet habe selbst. Das war meine Strategie, diese Krisen auf irgendwie eigene Art und Weise zu überwinden. Und ja, da die eigenen Eltern mit so vielen anderen Sachen beschäftigt waren, haben sie natürlich, ohne dass sie das natürlich sicherlich wollten, mich da auf emotionaler Ebene sehr vernachlässigt. Und diese Zeichentrickfilme oder Bücher oder diese Animes oder Musik, die waren damals für mich meine Welt. Das war meine Welt. Und ich hatte immer diese eine innere Welt, ne, mit Skorpion-Aszendent und als plutonischer Mensch. Oder wie ich gesagt habe, als Sailor Pluto, ist da schon immer ein wenig diese Einsamkeit gewesen. Das wurde allerdings in meiner Teenagerzeit relativ düster. Ich war niemals die Person, die irgendwie so richtig krass rebelliert hat und alles Mögliche ausprobiert hat, sondern ich stand immer im Mittelpunkt, obwohl ich das gar nicht wollte. Also bei jeder Kleinigkeit wussten alle, meine gesamte Sippe wusste Bescheid. Null Privatsphäre, null Respekt mir gegenüber als Individuum, ne? Also so das Thema Individualität war sowieso nie der Fall, kann ich so beschreiben. Jeder Schritt, jeder Tritt von mir wurde wirklich immer verbreitet. Merve hat das geschrieben, Merve hat das gemacht, Merve hat dies getan, Merve hat dies nicht getan und so weiter. Und ich wurde ständig beobachtet. Also keinerlei Freiheit. Und ich wusste auch nicht, wie sich Freiheit wirklich anfühlt. Ich habe zwar immer dafür gekämpft, irgendwie auf meine Weise, aber es ist halt dann einfach immer, dass ich diese Rebellin zu Hause bin. Und niemand als, außer ich hatte sich wirklich wie ein Laufbursche zu Hause verhalten, aber auch niemand außer ich war so ein schwarzes Schaf in der Familie. Und das ist natürlich, während man noch in dieser Phase drin ist, ein Prozess, in dem man noch mittendrin steckt und man ist im Kampf und erst im Nachhinein kommt eigentlich so der Schmerz wirklich heraus. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, mit den Begriffen, die ich heute kenne, wie ich das beschreiben kann. Und zwar lag ich jede Nacht in meinem Bett, wirklich, ich hatte auch kein eigenes Zimmer, habe ich mit meinen Brüdern geteilt. Ich lag fast jede Nacht damals, besonders in meiner Teenagerzeit, in Agonie. In Agonie. Und das war auch eine Phase, wo ich auch sehr intensive Träume hatte. Ich hatte auch so unterschiedlich komische Wahrnehmungen. Ich denke nicht, dass es Neurosen waren oder neurotische Zustände waren, sondern ich hatte einfach ein gewisses offenes Ohr oder eine gewisse offene Sicht, scheinbar damals noch stärker als heute. Nachdem ich heute eben mein eigenes Geburtschart kenne, weiß ich, wozu ich tendiere und welche Verbindungen und welche Prädispositionen ich im Horoskop habe und was ich alles wahrnehmen kann etc. Aber damals wusste ich das natürlich nicht und das hat mir damals auch sehr viel Angst gemacht. Und wenn ich über solche Sachen auch versucht habe zu reden, hat mir niemand geglaubt oder man hat das eben irgendwie als depressiven Zustand oder sowas ähnliches dargestellt oder auch sogar klein geredet, was natürlich noch mehr wehgetan hatte. Aber ich war in Agonie. Jeden Tag wirklich, jede Nacht zu schlafen, die Augen zuzumachen und sich zu wünschen, dass man nicht aufwacht, das war meine Agonie. Und ich möchte damit niemanden triggern. Es tut mir leid, wenn ich damit jemanden triggere. Aber ich bin sowas von froh und sowas von stolz auf mich, dass ich trotz allem, was damals passiert ist, ich möchte jetzt hier nicht auch alles wirklich teilen, kann ich auch nicht, aber trotz allem, was ich da auch alles durchgemacht und erlebt und gefühlt habe, wo die ganze Welt mich niemals verstanden hat, bin ich stolz darauf, dass ich nicht aufgegeben habe, um zu kämpfen. Und heute, wenn ich zurückblicke, ja, damals war es mir halt nicht möglich, wirklich diese Kostbarkeit des Lebens zu leben und die Zeit, das Zeitguthaben, das uns zur Verfügung steht, zu verstehen. Heute wird mir das wirklich sehr, sehr, sehr bewusst und ich liebe es einfach, diese ganzen Darstellungen auch in Musik oder in Animes oder in Büchern und in aktuell wieder, ne, wieder der Zugang zur Philosophie und zur Stoa, darin wiederzufinden und wie ich das so schön mit der Karma-Astrologie verknüpfen kann. Ich liebe es einfach. Und Produktivität, Zeitmanagement, alles, was mit Zeit zu tun hat, das ist auch mein Seelenplan. Das ist mein Thema. Und nachdem ich wieder mit Kunst, mit der Renaissance und das, was ich auch auf meiner Webseite und mit meinen Angeboten, meinen Dienstleistungen als Astrologin, Karma-Astrologin anbiete, versuche ich das Ganze auch wirklich so darzustellen, dieses Historische und dieses künstlerische, die Renaissance-mäßige, ne, auf meiner Website, wenn du da auf www.bemarvelous.com drauf gehst, wirst du diese ganzen, hoffentlich wirst du das wiedererkennen, hoffentlich wird sich dir das widerspiegeln. Und ich habe da aber auch jetzt die neuen Ansätze für mich nochmal rausgezogen von den Schriften, von den philosophischen Werten, die mir immer schon wichtig waren, die ich immer schon sehr gerne gelesen habe. Aber du weißt ja, manchmal hat man so eine Phase, da sieht man das alles und beschäftigt man sich damit intensiv und irgendwann gehen sie ein bisschen so verloren und dann tauchen sie wieder total auf und dann erst merkt man, wie cool das ist, wie geil das ist, wie dein Herz aufgeht. Also wenn ich zum Beispiel an meine Soziologiezeiten, also mein Studium, an meinen Studienzeiten damals zurückdenke, als ich Soziologie studiert habe. Ich habe damals auch schon sehr gerne Bücher gelesen. Ich habe eigentlich fast nie wirklich gelernt. Ich habe sehr viele Bücher gelesen und war sehr oft in der Bibliothek, saß da und habe dann auch völlig voneinander unabhängige Bücher gelesen, obwohl sie gar nicht eigentlich in Prüfungen vorgekommen sind, einfach aus Interesse. Und ja, damals hatte ich ja auch so ein bisschen so natürlich das Bedürfnis, weil ich das hier nie hatte. In meiner Teenagerzeit, in meiner Kindheit war ich ja, wie gesagt, niemals frei. Und deswegen hatte ich auch nicht diesen Kontakt zu Freunden beispielsweise. Also ich war ja immer irgendwie daheim, zuständig für meine Brüder, für die Familie. Irgendwie musste ich immer lernen, weil ich in die Handelsakademie gegangen bin. Und das war damals eine schwere Kost für mich, muss ich sagen. Und in der Studienzeit habe ich mich gefühlt wie ein Hinterwäldler, der irgendwie in die modernste Stadt irgendwie reingekommen ist. Wirklich, das hat sich so für mich damals angefühlt, obwohl ich ja nicht irgendwo in einer Metropole oder sowas gelandet bin, sondern einfach in Innsbruck studiert habe. Also Innsbruck ist ja auch für viele von die von außen kommen, auch eine sehr schöne Stadt, aber halt mit sehr viel ländlichem Flair. Und Innsbruck ist nicht so groß wie andere Städte. Und für mich war das aber ein mega Highlight und mein ganzer Fokus war, ich gestehe es ganz offen, mein ganzer Fokus war nicht das Studium per se damals, obwohl ich auch Soziologie wirklich geliebt habe und eigentlich mit Jura eigentlich angefangen hatte. Ne? Ich sage immer so viel eigentlich, sorry. Aber die Menschen zu verstehen, die Gesellschaften zu verstehen, diese Konstrukte zu verstehen, das habe ich damals schon gemocht, weil ich schon immer nach Antworten für meine Fragen gesucht habe. Aber diese Agonie, ne, in der ich mich befand, die war jetzt nicht mehr so stark. Und die war immer noch da, aber die war nicht mehr so stark wie davor. Die war nicht mehr so krass selbstzerstörerisch während meiner Studienzeit. Und das ist dann danach wieder gekommen, als ich mit meinem Bachelorstudium in Soziologie in Innsbruck fertig war, war ich aus verschiedensten Gründen wieder in einem schwarzen Loch. Da war ich in einem schwarzen Loch. Und dann kam alles Schlag auf Schlag hintereinander und dann habe ich auch geheiratet, dann habe ich auch mein Kind bekommen, relativ schnell. Und das alles hat sich in einem Schnelldurchlauf irgendwie so abgespielt, so dass ich dann eben das Leben hatte, nachdem alles quasi kaputt war. Und da habe ich trotzdem noch meinen Master gemacht währenddessen, während das alles passiert ist, mit tagelangen schlaflosen Nächten. Einfach durchgearbeitet, durchgeschrieben das Ganze und da hat es auch abgeschlossen. Also wenn ich manchmal so drüber nachdenke, ich versuche jetzt gerade auch beim Erzählen einiges zu filtern. Krasse Tage waren das, das waren krasse Phasen. Aber das war wieder die Agonie. Das war wieder dieser Schrei meiner Seele. Das ist es nicht, was ich wollte. Das habe ich ständig irgendwie unbewusst gesagt, aber ich konnte es nicht wirklich so übersetzen, in Worte fassen. Und im Endeffekt, als ich meine eigene Wohnung hatte, mit meinem eigenen Kind, einfach nur allein gelebt habe, da kam die Befreiung. Eine Sache noch hier vielleicht. Das soll jetzt keine Ermutigung werden, um alleine zu leben oder alleine ziehen zu sein oder einfach nur ein Kind zu zeugen und dann eben das Kind versuchen, alleine zu zeugen. Ich halte nichts davon und das finde ich auch sehr unverantwortungslos. Aber manchmal passiert das Leben. Und also ich sage das jetzt deswegen, weil manchmal höre ich das von Frauen, die sagen, ja, wenn ich halt keinen passenden Mann finde, dann mache ich einfach nur ein Kind. Und ich finde das aber nicht gut. Das finde ich nicht gut, muss ich hier sagen. Aber weil das Leben manchmal eben passiert, wie sie passiert, um dir eben gewisse Lektionen zu geben, und das alles ist während meines Saturn Returns passiert, muss ich auch dazu sagen, also diese ganze Scheidung und dass ich da eben mit dem Kind allein, arbeitslos, irgendwie versucht habe, wirklich zu überleben und wieder eine andere Form von Agonie durchgemacht habe, kam irgendwann eben mit der Karma-Astrologie, weil ich es für mich in Anspruch nahm, ne? Also ein Reading für mich einfach wollte, weil ich nie verstand, woher kommen diese Höllenqualen in mir selbst? Woher stammen sie? Und wieso trete ich immer in Fettnäpfchen? Das war so schlimm. Also ich kann es euch wirklich nicht, ich sage jetzt automatisch euch, weil ich da irgendwie viele Zuhörer vor meinen Augen habe hier, aber ich kann es dir echt nicht genug beschreiben, wie sich das angefühlt hat und wie schmerzvoll das Ganze war. Und jetzt noch dazu mit einem Kind. Also ich bin ja jetzt nicht alleine gewesen, für mich alleine verantwortlich gewesen, sondern ich war jetzt auch noch für ein Kind verantwortlich und habe alles aufgeopfert. Also alles. Und es gab Zeiten, da wollte ich wieder sterben, aber ich wusste, ich darf nicht sterben. Ich darf nicht sterben, zumindest nicht für dieses Kind. Die konnte ja nichts dafür. So war mein Gedankengang, ne, um es dir einfach ein bisschen näher darzustellen. Und diese Agonie, die habe ich wirklich sehr, sehr oft, immer manchmal weniger, manchmal sehr intensiv erlebt. Aber interessanterweise wurde ich nie mit Depression diagnostiziert, weil in mir immer ein Kämpfer war. Ich habe immer gekämpft, also ich habe mich nie wirklich aufgegeben. Und habe da wirklich auch unterbewusst immer versucht, scheinbar nach meinem Widdermondknoten mit diesem kriegerischen Modus in mir wirklich zu leben und auch diese gesamte Skorpion- oder diese plutonische Energie in meinem ersten Haus wollte, dass ich mich transformiere, ne? Also deswegen vergleicht man das ja sehr oft schön mit dieser Phönix von der Asche, die sich da wirklich wieder erneut bildet und wiedergeboren wird. Und mir hat nicht nur das Soziologiestudium damals dabei nochmal geholfen, dass ich da manche Dinge noch besser für mich verstanden habe, sondern erst mit diesen ganzen Fragen und mit diesen ganzen Recherchen bin ich da dazu gekommen, wirklich, dass es da sowas wie eine Karma-Astrologie gibt und dass man so ein Karma-Horoskop für sich deuten lassen konnte. Und das hat alles so 2016, 2017 angefangen. Und seitdem mache ich das. Und wenn ich jetzt retrospektiv zurückdenke, darauf wollte ich ja ursprünglich hinaus, ich bin so begeistert und habe manchmal so diese Lust, wieder zu studieren und insbesondere Soziologie zu studieren oder Psychologie oder eben auch Philosophie, weil da geht mein Herz richtig auf. Ja, ich bin da schon ein bisschen so die Art von sapiosexuell. Also ich lege da schon wirklich Wert darauf, wenn es dieses Wissen gibt, das man sich wirklich von jemandem aneignen kann oder wenn man sich selber damit beschäftigt und diese Erkenntnisse, andauernde Erkenntnisse erreicht. Und das ist Metanoia, ja, von Agonie, diese Höllenqualen, diese Höllenschmerzen in meiner Seele, die ständig danach schrien, endlich mal ich zu sein und nicht Merve oder die Merve für jemand anderes. Also nicht diese Tochter und nicht diese Enkelin oder nicht diese Nichte oder diese Ehefrau etc. oder diese Schwester, sondern wirklich nur mal Merve zu sein. Und das habe ich 30 Jahre in meinem Leben nicht geschafft. Und erst die letzten paar Jahre, dank der karmischen Astrologie, habe ich das wirklich realisiert. Und das ist der Weg. Das ist der Weg, den ich die Agonie, ne, von der Agonie zu Metanoia bezeichne und deswegen auch diese Podcast-Episode so bezeichnet habe. Und Metanoia bedeutet, wenn man da per Definition geht, eben die Änderung der eigenen Lebensauffassung oder die Gewinnung einer neuen Weltsicht. Und meine Weltsicht, wenn nicht meine Weltsicht mit meiner vergangenen Weltsicht damals, noch vor 10 Jahren, oder vor 15 Jahren vergleiche, vor 20 Jahren vergleiche, ist eine komplett andere. Es ist nicht nur die Welt, es ist auch die Welt in mir, die eine ganz andere ist. Nur das mit den Animes, Mangas und mit meiner Rockmusik oder Metal, mit meinen ganzen Metal-Bands, das hat sich nicht geändert. Also da habe ich immer noch Ja, das mag ich immer noch, das gefällt mir immer noch, das ist immer noch meine Richtung, das ist einfach, so bin ich einfach, ne? Also so ist einfach meine Seele geprägt von diesem ganzen Skorpionhaften her gesehen. Und ich liebe es und ich konnte früher niemals etwas wirklich so aus Herzen äußern. Die Euphorie war nie wirklich da. Ich habe Dinge nie wirklich, außer wenn ich in dieser Fantasiewelt eben gewesen bin, ich konnte sie nicht fassen. Ich konnte den Moment nicht fassen. Ich konnte diesen Moment, die Zeit nicht fassen. Ich hatte immer schon ein Zeitproblem. Ich bin ja auch eine sehr, sehr, sehr krasse Chaotin und eine Prokrastinations-Queen. Aber dank Astrologie und dank vielen anderen Techniken bin ich da jetzt auch schon auf einem sehr guten Weg und habe das jetzt auch schon wieder zu einem Expertenstatus, glaube ich, gebracht, würde ich jetzt sagen. Und deswegen werde ich das auch wieder so anbieten können. Ich mische gerne immer unterschiedlichste Quellen, unterschiedlichste Wissensquellen miteinander und mag es dieses interdisziplinäre Arbeiten und dieses Verbinden. Genauso wie ich eben dieses Philosophische jetzt auch mit der karmischen Astrologie verbinde und versuche hier dir genau darüber zu berichten, darüber zu erzählen. Und was ich hier wieder diesen Zugang gefunden habe, ist wieder zurück zu diesem philosophischen oder zu diesem soziologischen, was mich schon immer sehr begeistert hat. Und die Zeit, es gibt auch eine Zeitsoziologie, muss ich dir auch hier erwähnen. Es gibt unterschiedliche Zeitmanagement-Tools, aber meine Aufgabe ist, wie Seele Pluto, auch dir klarzumachen, wie wertvoll Zeit ist. Und diese Agonie entsteht deswegen, weil du in deiner Zeitplanung mit den Taten, die du zutage legst und wie du dich benimmst oder wie du dich verhältst oder in welchen Gewohnheiten und Mustern du gefangen bist, das ist diese Verzerrung in deiner Zeitplanung. Und daher spüren wir gewisse Transite an solchen Momenten besonders stark, weil wir nicht im Einklang mit uns selbst sind. Weil die Transite, die Planeten, widerspiegeln nur das und bringen das hervor, was in dir ist. Und wenn da eine gewisse Verzerrtheit ist, wenn da eine gewisse Disharmonie, Anomalie ist, dann geschehen die Dinge im Außen so, dass sie sich unbehaglich fühlen und sehr schmerzvoll auch anfühlen können. Aber gleichzeitig ist dieser Schmerz auch genau das, was dich zu deiner Weiterentwicklung führt. Weil ansonsten verstehst du ja nicht, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist, dass du irgendein Bedürfnis hast. Der Körper hat ja nicht umsonst diese Schmerzrezeptoren, die an unser Gehirn geschickt werden, weil der Körper uns nur dadurch übersetzen kann, dass irgendetwas an unserem Körper nicht stimmt. Das heißt, wir brauchen diese Schmerzfunktion, wenn man das allein auch biologisch körperlich betrachtet, damit wir überhaupt erkennen können, dass irgendetwas mit uns nicht stimmt und dass wir unsere Aufmerksamkeit auf diese Baustelle oder auf dieses Problem wirklich wenden können. Und genauso ist das Leben. Genauso funktionieren die Planeten, ne? Mikrokosmos, Makrokosmos. Alles ist eine Replikation von dem, was es in der Natur gibt. Nichts weiter. Und dieses Naturgemäße und das, was eigentlich in der Stoa oder in dieser stoischen Philosophie oftmals erwähnt wird, ist eben dieses natürliche, naturgemäße. Und was mir gerade sehr, sehr wichtig ist, wo ich auch wirklich sehr viele Seufzer sozusagen von mir geben kann, ist aktuell das, wie degeneriert das Ganze ist im Leben, in der Gesellschaft, bei Menschen, weil auf der Suche nach einer Betäubung oder auf der Suche nach der Stillung, also nach dem Stillen dieser Bedürfnisse, die eigentlich diesen Schrei der Seele symbolisieren, aber eben anders aufgefasst werden, geht man immer ins Extreme. Man versucht immer, wenn eine Sache keinen Kick mehr gibt, wenn eine Sache kein Dopamin mehr gibt, kein Serotonin mehr wirklich auslösen lässt, spüren lässt, dann versucht der Mensch immer den nächstgrößten Kick zu erleben. Das ist genauso wie bei Drogenkonsum, ne, wie bei Kokain. Du nimmst eine gewisse Dosis. Und immer wenn du dich daran gewöhnst, gehst du einen Schritt weiter und nimmst vielleicht noch mehr. Und irgendwann führt das aber zu deiner Selbstzerstörung, im schlimmsten Fall. Und das, was mit unserer heutigen Gesellschaft passiert, ist, geschweige denn diese diese Kostbarkeit der Zeit zu verstehen. Und hier möchte ich nochmal auch eine Klammer aufmachen. Die Kostbarkeit der Zeit bedeutet nicht effektives, evangelisches Zeitmanagement, das meine ich nicht. Einfach der Zeit und dem Moment bewusst zu werden, das ist hier wichtig. Wir müssen nicht immer ständig irgendwas machen, obwohl wir das heutzutage mehrmals machen. Also wenn ich zum Beispiel putze oder das sind so Sachen, die ich nicht so gerne mache, so Haushaltsarbeit und mit meinem ADHS-Gehirn, das ist ein bisschen schwierig, auch diese Ordnung zu halten in diesem ganzen Chaos. Aber gerade wenn es unliebsame Tätigkeiten sind, dann schalte ich zum Beispiel eines meiner Lieblingspodcasts ein oder habe irgendwie nebenbei Musik laufen oder wenn ich da schon mal wieder einmal einen Online-Kurs gebucht habe, dann versuche ich zumindest das nebenbei mir anzuhören und so weiter und so fort. Also nur zu einer Zeit nur eine Sache zu machen und wirklich die gesamte Konzentration und den Fokus auf nur eine Sache in nur einem Moment zu geben, ich glaube, das machen wir sehr, sehr, sehr selten. Also ich kann da wirklich für mich sprechen und deswegen versuche ich auch mit dieser ganzen, mit dieser Renaissance meiner philosophischen Seite einfach mal ein bisschen öfter mal wirklich auszuleben, dass ich nur eine Sache nur zu einer bestimmten Zeit mache und da ist man in diesem Flow-Zustand tatsächlich dann. Also ich mag es dann zwar immer noch, dass ich irgendwie so im Hintergrund Musik laufen habe, aber gleichzeitig möchte ich da auch wieder noch auf eine andere Sache aufmerksam machen. Und zwar, warum haben wir jetzt das Bedürfnis, immer so viel gleichzeitig zu machen? Also unser Gehirn scheint ja langsam wirklich so programmiert worden zu sein, dass wir irgendwie von dieser Reizüberflutung auch wirklich uns nähren, also wirklich diese Dopamin-Level irgendwie auffüllen, wenn wir zum Beispiel auch auf Instagram scrollen oder auf Social Media oder YouTube Shorts zum Beispiel Zeit verbringen und eigentlich eher Zeit totschlagen. Ist ja auch okay, soll man ja auch machen. Einfach mal so Leerlaufzeiten nenne ich das für mich, einfach mal so im Leerlauf auch mal Zeit zu verbringen und einfach mal zu chillen. Das brauchen wir ja auch. Also wir müssen ja nicht jeden Moment irgendwie irgendwas machen oder uns dazu zwingen, zwanghaft alles sinnvoll zu erleben. Aber leider ist es so, dass man, wenn man einmal da drin ist und da auch in diesen Flow-Zustand kommt und diese Dopaminabhängigkeit entwickelt und mit einem Scroll wirklich 2, 3 Stunden in einem Sitz damit verbracht werden können. Und das ist natürlich fraglich, ob das jetzt auch wirklich gut ist oder nicht. Vielleicht könnte man in diesen 2, 3 Stunden auch andere Sachen tun, die dich vielleicht auch nicht so abhängig machen und sogar für dein Gehirn und für deine Seele auch befreiender sind. Also allein eine Stunde in der Natur am Wasser, wo fließendes Wasser gibt, spazieren zu gehen, ist eigentlich viel schöner und effektiver und beruhigender für die Seele, als wirklich 2, 3 Stunden lang irgendwelche sinnlosen, miteinander unabhängigen Videos hintereinander sich anzuschauen. Ich denke, dass mir da die meisten zustimmen. Und wir begeben uns oftmals immer wieder in diese Muster. Da bin ich auch manchmal auch sozusagen, werde ein Opfer davon. Darf mich jetzt zwar nicht als Opfer bezeichnen, weil ich das selbst kontrollieren kann, aber wie gesagt, wenn das ein Leerlaufmoment ist und wenn es besonders, das passiert mir oft, wenn ich da zum Beispiel schon sehr viel selber produziert habe, also von innen nach außen produziert habe, dann habe ich schon auch das Bedürfnis, irgendwas auch zu konsumieren, was völlig okay ist, meiner Meinung nach. Aber ob es dann 2, 3 Stunden dauern muss, das ist eine andere Frage. Aber zum Thema Dopaminabhängigkeit, weil diese Abhängigkeiten sehr stark unserem Zeitguthaben zu Buche schlagen. Das heißt, jede Tätigkeit, die eigentlich im Grunde genommen im Endeffekt nichts bringen, wo wir keinen Output haben, außer dass der einzige Output eben es ist, Zeit verstrichen lassen zu haben, vom Zeitguthaben wieder gefressen zu haben. Das sind die Tätigkeiten, die man wirklich nochmal überdenken sollte, wo man ein bisschen drüber gehen sollte, um zu gucken, wo verbringt man oft umsonst Zeit, wo wirklich gar kein Output ist und wo wirklich nicht einmal eine Entspanntheit oder ein besserer Schlaf danach zum Beispiel möglich wird, gerade wenn eben diese Bildschirmzeit ein bisschen zu hoch ist, was bei den meisten Menschen im Moment schon so ist. Und was ich da eigentlich, worauf ich da eigentlich hin wollte, war, mit dieser Dopaminabhängigkeit und diesen Grenzen zu überschreiten. Wir hatten ja alle, die Millennials und die Älteren wissen das, eine Zeit, wo alles nur analog war, außer dass wir einen Fernseher hatten oder vielleicht einen Telefonanschluss. Und da konnte man eben nicht so viel interagieren oder mit anderen in Kontakt treten, wie jetzt es möglich ist. Und das war aber damals etwas Kostbares, ne? Das war damals etwas, was man halt nicht stundenlang gemacht hat und wo man eben seine Grenzen hatte. Und immer wenn Grenzen überschritten werden, dann passiert Folgendes. Dann hat man wieder, wie bei diesem Drogenrausch, das Bedürfnis nach mehr, nach mehr, nach mehr. Und wenn man sich heute die Gesellschaft anschaut, wo teilweise auch gar nichts mehr mit, also alles unter dem Deckmantel von Freiheit zu machen, obwohl das eigentlich manche gesellschaftliche, menschliche Grenzen übersprengt, finde ich nicht gesund persönlich. Und das ist auch etwas, was in der Stoa und in der griechischen Philosophie immer wieder zum Vorschein kommt, dass eben dieser Genussfaktor, dass diese Dopaminsucht, die immer höher und hungriger wird, dass man das nicht eindämmt und wenn man das nicht eindämmt, dass es eben zu Extremen führt und zu extremem Verhalten. Und wenn man sich das heute anschaut, ja, ich bin dafür, dass jeder sein Leben so leben soll, wie er es gerne hätte, aber auch die, die das verteidigen, sollten andere nicht wieder Etiketten verteilen in Bezug auf, oh, du bist nicht modern, du bist altmodisch, du bist ein Hinterwäldler. Und du bist überhaupt nicht progressiv, du bist überhaupt nicht frei vom Mindset her und du bist nicht tolerant und so weiter und so fort. Also, dass man solche Etiketten zumindest unterlassen sollte, dass man nicht, auch wenn man es nicht wirklich meint, sich dazu zwingt, wie die anderen zu handeln, nur damit man eben nicht als solche gebrandmarkt wird. Und dieses Brandmarken sehen wir heutzutage überall und das ist gang und gäbe. Und das ist etwas, was die Leute ein bisschen abschreckt. Und auch manche Menschen, die da vielleicht nicht wirklich das im Inneren wirklich befürworten, Dinge tun, die sie eigentlich nicht befürworten und sich dazu zwingen, auch diese Grenzen zu überschreiten oder versuchen da auch diese Toleranz und diese Offenheit zu zeigen. Obwohl es eigentlich mit ihren Werten und Prinzipien überhaupt nicht übereinstimmt. Und das finde ich halt nicht richtig, das ist nicht korrekt. Und jede Form von Extrem ist ungesund. Jede Form, was vom Naturgemäßen abweicht, ist schädlich für den Menschen. Und genau an dieser Stelle, bevor ich diese Podcast-Episode beende, möchte ich dich darauf hinweisen, dass du immer mit deinem eigenen Merkur denken und mit deinem eigenen Jupiter deine Werte sozusagen überprüfen solltest, wofür du wirklich stehst. Denn das ist wichtig. Und wenn du grundsätzlich Schwierigkeiten dabei hast, zu verstehen, was ist das Leben und was ist der Mensch überhaupt und woher kommen dann diese Triebe, obwohl ich eigentlich ständig im Kampf mit mir bin, um mich ein bisschen zu diesem besseren Menschen zu machen und das Beste aus meinem Leben zu machen. Für all diese Fragen empfehle ich dir wirklich wärmstens die Human Trinity Kabbalah Masterclass. Und damit du auch wirklich deine Zeit mit den richtigen Dingen effektiv nutzen kannst für deine Glückseligkeit. Und Glück und Erfolg sieht für jeden Menschen anders aus. Das ist für jeden Menschen individuell. Dafür empfehle ich dir diese Mondknoten-Masterclasses, wo du deinen Mondknoten buchen kannst und dir genauer anhören kannst, was ist dieses Mondknoten oder dieser Seelenplan, den du gehen solltest. Und da kannst du sogar auch noch erfahren, was diese Mondknotenkombination mit Zeichen und Hausposition für dich bedeutet. Und allein das bietet dir schon den wichtigsten Hinweis, weil du da quasi, das ist so wie wenn du auf Google Maps eingibst, wo du hingehen sollst, Wobei, das ist ein schlechtes Beispiel, weil wenn man auf Google Maps geht, dann weiß man schon, welche Destination man erreichen möchte. Aber in dem Fall, wenn man nach dem Seelenplan sucht und versucht, aus seiner Lebenszeit die beste Zeit zu machen und diese Zeit am besten, dieses Zeitguthaben am besten zu nutzen mit dem Ansatz von Memento Mori und Amor Fati, ne? Dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man weiß, wozu man überhaupt da ist und wer man eigentlich ist. Weil ohne diese Fragen zu beantworten, kannst du auch nicht wirklich dieses Zeitguthaben aus meiner Sicht wirklich bestens nutzen. Und dann suchst du vielleicht ein bisschen länger als nötig. Und ja, dann muss es halt vielleicht auch so sein. Aber ich finde, dass dann auch eben dieses Glücksempfinden, diese Glückseligkeit auch ein bisschen verlangsamt. Und daher würde ich jedem wünschen, wirklich diese Cheats, ne, diese Codes wie bei Spielen, mithilfe der karmischen Astrologie für sich zu entdecken und zu gucken, oh, du musst nicht 100 Mal hinfallen, damit du gehen lernen kannst. Es gibt auch andere Hilfsmittel. Und wenn es Hilfsmittel gibt, wenn uns das System schon ermöglicht, dann sollten wir sie doch nutzen. Die gibt es nicht umsonst. Ja? Und damit ich nochmal zurückkomme auf diese Dopamingeschichte mit den Extremverhalten, ja, das uns wieder im Endeffekt zurück zur Agonie zurückführt, ja, nicht zur Metanoia. Alles, was im Extremen passiert, alles, wo wir uns von dem Naturgemäßen, von unserer Menschen, Anatomie, von unserer Menschenwürde entfernen, führt uns wieder zu Agonie, wieder zu diesen Qualen. Und ich meine mit Agonie nicht diese Todesqual am Ende des Lebens, sondern wirklich die Quale am lebendigen Leibe. Und das ist wirklich schmerzhaft, diese seelischen Qualen, auch diese ganzen Depressionen, Panikattacken, Burnouts, das sind alles die Ursachen von dem, dass man sich nicht weiterentwickeln möchte oder dass man den Seelenplan nicht wirklich begriffen hat und nicht auch entsprechend lebt, sondern immer noch in diesen alten Mustern drinsteckt und sich weigert, sich zu verändern. Das ist die Ursache für diese psychischen Probleme oder auch diese körperlichen Symptome. Und da habe ich eh schon versucht, immer wieder mal auf Instagram darüber zu informieren und darauf hinzuweisen. Und ich möchte jetzt da auch noch eine Sache mit dem, was heutzutage sehr oft mit diesem hedonistischen Ansatz ausgelebt und dargestellt wird, was wir auch leider jetzt schon auch mit diesem Gender-Thema sehen. Und immer wenn ich darüber spreche, liegt mein Fokus bei den Kindern. Weil die Kinder müssen wir beschützen. Die Kinder brauchen Schutz. Und mein wichtigster, einzigster Fokus dabei sind die Kinder. Also ich verurteile, beurteile niemanden. Und es geht nicht um Homosexualität, es geht nicht darum, wie man sich wirklich identifiziert, aber ich bin einfach nur erschrocken und das, also deswegen dagegen, weil das Ganze so institutionalisiert und zwanghaft durchgeführt wird, dass wieder andere mundtot gemacht werden. Also es gibt da nicht diese Offenheit, die immer wieder worauf plädiert wird, sondern andere werden wieder unterdrückt und andere werden wieder mundtot gemacht. Und das ist wieder ein Extrem. Und wenn wir da jetzt das Ganze mit dieser aus der Sichtweise von Vernunft und menschlicher Tugend uns anschauen, weil das sind Dinge, die den Menschen ausmachen, ja, die den Menschen ausmachen, Vernunft einzuschalten und nicht im Affekt zu handeln. Vernunft, du hast einen Merkur, du hast Saturn, deine Grenzen, du hast Jupiter. Du solltest diese Werte haben und dich nicht von Venus, Mars und Mond, ne, also mit Affekt, mit den Trieben, allein dadurch leiten lassen, weil sie sind immer hungrig. Je mehr du sie fütterst, desto hungriger wird sie. Und deswegen habe ich hier eine schöne Passage aus dem Buch von Die Philosophie der Stoa, ein Reklam, ich liebe Reklame, und von Musonius. Und Musonius schrieb über den sinnlichen Genuss. Und über diesen sinnlichen Genuss, genau darum, geht es hier auch, dieses Extreme und wie der Mensch unersättlich ist, wenn er auf dem falschen Weg ist und sein Zeitguthaben auch umsonst verbraucht. Und das ist auch der Teil, mit dem ich diesen Podcast und diese Podcast-Episode auch abschließen möchte. Ich lese vor. Über den sinnlichen Genuss. Ein Teil einer jeden lustbezogenen Lebensweise und in der Tat nicht der geringste liegt in den sinnlichen Genüssen. Denn die, welche ein Leben voll Lust führen, machen nicht nur von den unterschiedlichsten rechtmäßigen, sondern auch gesetzwidrigen Liebesbeziehungen zum weiblichen und zum männlichen Geschlecht abhängig. Mal jagen sie hinter diesen, mal hinter jenen Zielen ihrer Lust nach, und da ihnen das nicht genügt, was ohne Schwierigkeit zu verwirklichen ist, trachten sie nach ungewöhnlichen Beziehungen und unsittlichen Verbindungen. Daraus erwächst für jeden Menschen große Schuld. Die Menschen aber, die nicht voll Begierde und verderbt sind, dürfen nur jene eheliche Liebe für sittlich erlaubt halten, die die Zeugung von Kindern beabsichtigt, denn nur diese Liebe entspricht den Vorschriften. Dagegen ist eine Verbindung, die nur auf den Sinnengenuss gerichtet ist, auch in einer Ehe unsittlich und unrecht. Was aber andere Verhältnisse angeht, so sind die Ehebrecherischen die unsittlichsten und nicht weniger unehrenhaft sind die Verbindungen zwischen Männern, weil dies gegen die Natur ist. Aber ich möchte hier, kurz Pause, das Ganze betonen wegen dieser Lustgetriebenheit. Es geht hier nicht um die Liebe, es geht nicht um Agape, es geht nicht um Harmonia, sondern es geht wirklich um diese triebhaften Gelüste. Und das wird hier eigentlich von Musonius sozusagen unterstrichen. Aber auch enge Verhältnisse mit Frauen, selbst außerhalb des gesetzwidrigen Ehebruchs, sind alle schändlich, denn sie werden nur aus Zuchtlosigkeit eingegangen. So würde auch niemand, der einsichtig ist, mit einer Hetäre verkehren oder außerhalb der Ehe mit einer Unverheirateten oder bei Gott mit einer, die im Hause arbeitet. Denn das Sittenwidrige und Unanständige, solche Verbindungen, bringt denen, die danach trachten, in großem Ausmaß Schimpf und Schande. Aus diesem Grund traut sich auch niemand, ein solches Verhältnis in aller Öffentlichkeit zu unterhalten, wenn noch etwas Schamgefühl in ihm ist. Und die, welche sich noch nicht völlig dem Laster ausgeliefert haben, wagen so etwas nur verstohlen und heimlich. Schon dadurch, dass sich jemand bemüht, bei einer solchen Angelegenheit im Verborgenen zu bleiben, ist bewiesen, dass er seine moralische Verirrung eingesteht. Nun, mag wohl jemand sagen, aber so sehr, wie der Ehebrecher dem Mann der verführten Frau Unrecht tut, so groß ist doch nicht das Unrecht eines Mannes, der mit einer Dirne zusammen ist oder beim Zeus mit einer Frau, die keinen Mann hat, denn er zerstört doch nicht die Hoffnung irgendeines anderen auf rechtmäßige Kinder. Ich für meine Person zögere nicht zu betonen, dass jeder, der sittlich falsch handelt, zugleich auch ein Unrecht begeht, wenn nicht gegen einen seiner Mitmenschen, so doch gegen sich selbst, indem er sich schlechter und ehrloser macht. Denn derjenige, der unsittlich handelt, wird im gleichen Maße schlimmer und ehrloser. Aber abgesehen vom Unrecht. Es ist doch so, dass einem Mann, der von unsittlichen Begierden beherrscht wird, zwangsläufig der Vorwurf der Zügellosigkeit anhaftet. Solche Menschen finden ihr Vergnügen darin, sich wie die Schweine zu besudeln. Das gilt besonders für den, der mit seiner eigenen Sklavin verkehrt. Dieses Verhalten wird von gewissen Leuten am ehesten als sittlich annehmbar angesehen, weil es doch scheint, dass jeder Herr uneingeschränkt mit seiner Sklavin machen kann, was er will. Zu dieser Auffassung sage ich ganz einfach: Wer der Ansicht ist, es sei nicht anstößig und schändlich, dass ein Herr mit seiner eigenen Sklavin verkehrt, zumal wenn sie Witwe ist, der sollte sich überlegen, wie er es fände, wenn umgekehrt eine Herrin mit ihrem Sklaven verkehrte. Das hielte er doch wohl für völlig unerträglich. Nicht nur, wenn sie sich als Verheiratete, sondern auch als Ledige mit einem Sklaven abgebe. Es wird doch wohl niemand behaupten, die Männer seien anfälliger als die Frauen und weniger fähig, ihre Begierden unter Kontrolle zu halten. Sie, die in ihren geistigen Fähigkeiten den schwächeren Frauen überlegen sind, sollen ihnen zugleich moralisch unterlegen sein? Wenn die Männer den Anspruch erheben, über den Frauen zu stehen, dann müssen sie dies auch in sittlicher Hinsicht tun. Sind sie dazu aber zu kraftlos, dann sind sie auch sittlich die Unterlegenen. Dass es aber ein Zeichen von Zügellosigkeit ist und nichts anderes, wenn ein Mann mit einer Sklavin verkehrt, das liegt doch auf der Hand, sagt Musonius. Und ich denke, wenn man das nicht auf einer eingeschränkten Sichtweise oder aus einer, er spielt jetzt ein bisschen die Moralapostel, aber man muss ihn auch wirklich richtig verstehen, weil was er eigentlich hier in seinem Denkansatz verdeutlicht ist, genau das, was ich immer mit dem inneren Diamanten des Menschen eigentlich versuche zu verdeutlichen, dass eben dieser Diamant besudelt wird, dass dieser Diamant aufgrund der Unkontrolliertheit, aufgrund der Zügellosigkeit, wie Musonius gesagt hat, dass diese eben die Brillanz und die Leuchtkraft von diesem Diamanten bedeckt wird durch diese ganzen Taten, die eigentlich nicht menschenwürdig sind. Aber schau dich heute mal um. Schau dir die Pornowelt an, schau dir die Menschen an. Unter dem Deckmantel von Freiheit und niemand darf sich in mein Leben einmischen und ich kann machen, was ich will. Und ich, ne, besonders in den westlichen Ländern, wo wirklich Freiheit, ne, gewissermaßen Freiheit herrscht, sieht man diesen Anspruch hier oft. Und egal, wie das Ganze gemacht wird, oft passiert das Ganze auch wieder auf Lasten von Frauen und Kindern. Das muss man auch wieder dazu sagen. Also auch wenn Frauen sich für sich einstehen wollen, dann aus einer Perspektive, die gerade wieder ein bisschen zu toxisch ist und dass sie sich wieder selbst damit sozusagen hindern. Und ich wünschte, wirklich von Herzen, ich wünschte, jeder wüsste, wie wertvoll es ist, eine Frau zu sein. Eine Frau. Dieses System, Gaia, ist ein feminines System. Es ist eine viel mehr Yin-betonte Systematik als eine Yang-betonte Systematik. Gaia, ja, Gaia, feminin, die Erde, Mutter Erde, die Matrix. Die Matrix heißt ja die Gebärmutter. Die Gebärmutter. Das hatte ich in einem der Podcast-Episoden von den ersten Versionen, denke ich. Und ich hoffe, ich habe dir damit ein bisschen mehr in Erinnerung gebracht, nicht nur für dich, sondern auch, dass es generell wieder ein bisschen mehr etabliert wird, dass man mehr über Tugenden spricht und nicht ich mache, was ich will und immer Grenzen zu überschreiten und dass manche Dinge applaudiert werden, obwohl sie eigentlich nicht das Beste für uns sind. Und da kann ich sehr viele Dinge aufzählen, aber da werde ich nächstes Jahr wohl so ein Programm dafür machen, das genau dafür abgestimmt ist, um diese Wichtigkeit der Frau nochmal zu verdeutlichen. Da geht es nicht um das Divine Feminine und so weiter, ne, das nicht. Es wird nicht das sein, was du bisher vielleicht kennst, aber es ist mir ein großes Anliegen, dass ich das nächstes Jahr machen werde, so wie ich es gelernt habe. Und ich bin mir sicher, das wird ein bisschen ein anderes Format sein, als du bisher eigentlich gekannt hast. Dieses Jahr habe ich meine Priorität auf meinen Astrologiekursen nochmal, die ich aktualisiert habe, ne, Astro Queen. Und 2023 wird es sehr viele Workshops geben. Den Anfang mit zurück zum Ursprung, diese Tugenden, diese menschliche Würde, dieser Stolz und auch, was es bedeutet, wahrlich Mensch zu sein oder die Bedeutung der Frau, den Anfang dafür mache ich mit Beyond the Wheel, meinem Secret Club Beyond the Wheel. Und da das ein Thema ist, das sehr viel Angriffsfläche bietet und auch nicht für jedes Bewusstseinslevel abgestimmt ist, es ist ein Secret Club. Und dieser Secret Club eröffnet im Juli. Und wenn du weitere Infos dazu möchtest, ne, diese Podcast-Episode nehme ich gerade am 16. Juni auf, 16. Juni 2023, informiere dich jetzt noch über das Secret Club, über den Secret Club Beyond the Wheel und setze dich auf die Warteliste. Und Das ist mir wirklich ein sehr großes Anliegen. Das ist eine Herzensangelegenheit. Ich spüre eine andere Form von Schmerz. Es ist nicht Agonie, aber es ist der Schmerz zu sehen, wie dieser Verfall und diese Degeneration seit Algol und Subanel Genubi, diese Finsternisse in der Stier- und Skorpionachse passiert sind und wie wichtig es wäre, dass wir uns da ein wenig auf das Naturgemäße des Menschen zurückbesinnen. In dem Sinne wünsche ich dir viel Spaß bei den Kursen mit Be Marvelous und ich erwarte dich in mein Secret Club Beyond the Wheel.